Ja, wir hatten ja letztes Mal gesehen, wie wichtig eigentlich die Opfer im Buch Levitikus sind, mit wie vielen Details sie beschrieben werden und wie ein Opfer eben genau auszusehen hat. Und dann haben wir doch in wichtigen prophetischen Texten auch eine enorme Kritik an den Opfern oder eigentlich die Frage, kann es nicht auch Situationen geben, wo ein Opfer überhaupt keinen Sinn mehr macht? Und ich glaube, da ist der jüdische Zugang zu diesen Texten schon ein bisschen anders ist als der christliche. Ich glaube, im christlichen Zugang ist sehr schnell der Sprung da, zu sagen, ja, die Opfer können auch gleich ganz abgeschafft werden. Das würde man, ich denke, auch wenn man genau die Texte in der hebräischen Bibel liest, wird das so eigentlich keiner der Propheten sagen, sondern es geht wirklich mehr um die Intention und den ganzen Rahmen drumherum. Und natürlich ist, während das Christentum ja eigentlich eher die Propheten vorzieht in den Texten der hebräischen Bibel, ist natürlich für die jüdische Tradition die Tora erstmal das Bestimmende und Propheten können sozusagen der Tora nicht widersprechen und man versucht dann die Dinge miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Und das können wir vielleicht auch gerade bei dem ersten Text, das erste Kapitel von Jesaja sehen. Das habe ich auch deshalb gewählt, ich denke, es ist auch ein sehr starker Text in seiner Opferkritik. Aber auch, weil er eben ein Text ist, der liturgisch verwendet wird und eben auch an einer sehr prominenten Stelle, denn er wird als Prophetenlesung an dem Schabbat vor dem 9. Av, der in dem Gedenktag der Tempelzerstörung gelesen. Und dieser Schabbat heißt auch nach dem ersten Wort des Buches Jesaja der Schabbat Chazon, der Schabbat der Vision Jesajas. Also es ist sozusagen jedem, der irgendwie verbunden ist mit Synagogenliturgie, dem ist diese Lesung bekannt, eben auch gerade weil sie schon zu der dunklen Wolke des 9. Av sozusagen gehört. Und ich denke, man hat den Text mehr oder weniger auswendig im Kopf, Leute, die regelmäßig in die Synagoge gehen. Und von daher ist es ein sehr prominenter Text. Und als Kommentator habe ich hauptsächlich Don Yitzhak Abravanel gewählt. Den hatten wir auch gelegentlich ja schon mal. In Lissabon geboren, war finanziert zunächst an den Höfen der Könige von Portugal, musste dann wegen Verleumdung nach Spanien bzw. Kastilien fliehen, konnte aber trotz auch seiner Stellung am Hof von Kastilien weder die allgemeine Vertreibung der Juden aus Spanien noch seine eigene verhindern. Ist dann 1492 nach Neapel gegangen, auch dort wieder in einer prominenten Position und schließlich war er am Hof des Dogen von Venedig. Also jemand, der wirklich in der Mitte der Politik der damaligen Zeit war, aber dennoch Zeit gefunden hat, philosophische Schriften und einen Bibelkommentar zu schreiben. Und das eben bei ihm besonders ist und gerade jetzt für unsere Zwecke heute auch wichtig ist, er gehört zu den wenigen mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Kommentatoren, die einen Kommentar über alle Bücher der Tora geschrieben haben. Die meisten haben sich auf die Tora, dann vielleicht auch die fünf Rollen, die in der Liturgie gelesen werden, beschränkt. Aber Abarbanel hat zu allen Büchern geschrieben und auch durchaus ausführlich. Und von daher bietet er sich eben gerade für solche prophetischen Texte an. Und er macht das immer so, also er teilt die Bücher vorher in Sinnabschnitte ein und beginnt dann erstmal aufzulisten die Fragen, die sich bei der Lektüre des Textes stellen. Das ist vielleicht sogar auch ein bisschen ähnlich, wie die mittelalterliche scholastische Theologie an solche Dinge rangegangen sind. Und dann geht er den ganzen Text nochmal durch, um diese Fragen zu beantworten. Und die für uns relevante Frage ist eben die fünfte Frage zu dieser zweiten Prophetie, die er eben bei Vers 10 beginnen lässt. Die fünfte Frage. Wenn es heißt, eure Monate und eure Festzeiten hasst meine Seele, sie sind für mich zur Last geworden. Die Festzeiten und die Neumonde hat doch die Tora ihnen befohlen. Und es heißt, dies sind die Festzeiten des Ewigen, heilige Lesung. Und wie kann er sagen, dass seine Seele sie hasst? Und wenn du sagst, dass dies wegen der Vielzahl ihrer Sünden war, wäre es nicht angemessen gewesen zu sagen, dass seine Seele die Festzeiten und die Neumonde hasst, sondern das Böse ihres Tuns. Und es ist auch schwierig, warum es heißt, eure Monate und eure Festzeiten und nicht auch eure Schabbatot. Ja, und jetzt beginnt die Auslegung Vers für Vers ab Vers 10. Hört das Wort des ewigen Fürsten Sodoms, Lauscht der Tora unseres Gottes, Volk Gomorras. Dass in dieser ersten Prophetie, die ich erwähnt habe, die Hauptabsicht war, die Leute in Juda und die Einwohner Jerusalems zu ermahnen, setzt er in diesem zweiten Abschnitt etwas dagegen und sagt: Vielleicht denkt ihr, dass, da der Tempel unter euch ist und eure Brand- und Schlachtopfer jeden Tag auf dem Altar dargebracht werden, ihr vor dem Ewigen wohlgefällig seid. Wie die Worte der sündigen Menschen, die sich auf den Tempel verließen und sagten: Der Tempel des Ewigen, der Tempel des Ewigen ist dies. Hier fällt mir jetzt gerade ein, dass ich Jesaja nicht chronologisch eingeordnet habe. Also zumindest, wenn man heute den ersten Jesaja nennt, also die Kapitel Jesaja 1 bis 39, werden also den Propheten aus der Zeit hauptsächlich des Königs Hiskia um die Zeit 700 vor Rom zugeschrieben, der also auch die Belagerung Jerusalems durch die Assyrer erlebt hat, wo Jerusalem ja nur ganz knapp gerettet worden ist und eben 20 Jahre vorher den Fall des Nordreichs Israel durch die Assyrer. Also das ist im Großen und Ganzen der Hintergrund Jesajas. Und der Vers, den wir gerade aus Jeremia 7 hatten, wo Jeremia ja auch den Einwohnern Jerusalems sagt, sie können sich nicht darauf verlassen, dass der Tempel in ihrer Mitte ist, das ist natürlich nochmal etwa 100 Jahre später, als die Belagerung Jerusalems durch die Babylonier schon stattfindet. Und aber natürlich, Ababane benutzt diese, stellt sich sozusagen nicht die Frage, ob Jeremia vor oder nach Jesaja war, sondern man nimmt einfach den ganzen Komplex der Prophetenworte und stellt die einander gegenüber. Ja, dann weiter mit unserem Text. Es ist nicht so, denn die Tora des Ewigen zu hören, ist besser als ein Schlachtopfer. Und das Einhalten seines Wortes, gepriesen sei er, ist erlesener als jedes Opfer. Wie es heißt, hat der Ewige Gefallen an Brand- und Schlachtopfern, wie an dem Hören auf die Stimme des Ewigen. Das ist aus 1 Samuel 15, aus der Erzählung, dass Samuel Saul den Auftrag geben muss, die Amalekiter zu vernichten, mit allem, auch allem Vieh. Und dann ja einige Tiere zum Opfern übrig gelassen werden. Und als Samuel Saul kritisiert, weil er nicht alle getötet hat, sagt eben Saul: Ja, wir wollten sie doch zum Opfer darbringen. Und in dieser Reaktion sagt eben, dann hat der Ewige Gefallen an Brand- und Schlachtopfern, wie, was eben Saul nicht getan hat, an dem Hören auf die Stimme des Ewigen. Und Jeremia sagte: Denn ich habe nicht mit euren Vätern gesprochen und ihnen nicht befohlen am Tag, an dem ich sie aus Ägypten herausgeholt habe, über Angelegenheiten des Brand- und Schlachtopfers, sondern dies habe ich euch befohlen, sagend: Hört auf meine Stimme und ich werde euch Gott sein und ihr werdet mir Volk sein. Da das Anhaften an ihm, gepriesen sei er, das bei ihm Ersehnte ist, nicht, dass ein Mensch sündige und ein Opfer für seine Sünde darbringe, denn das Schlachtopfer der Frevler ist Abscheu, das heißt, etwas Verabscheuungswürdiges ist es bei dem Ewigen, gepriesen sei er. Und dies ist es, was er ihnen sagte, als er sie beschimpfte und ihre Häupter Fürsten Sodoms nannte und die Menge Volk Gomorras, mit derselben Bezeichnung, mit der sie sich selbst beschrieben hatten, als sie sagten: Wie Sodom sind wir geworden, Gomorra sind wir ähnlich geworden. Genau der Vers vorher, bevor die Worte über die Opfer beginnen. Und auch wegen des Verderbens ihres Tuns und ihrer Ähnlichkeit den Leuten Sodoms und Gomorras gegenüber sagte er: Hört das Wort des Ewigen, lauscht der Tora unseres Gottes. Das heißt, hört die Worte des Ewigen, die in seiner Tora niedergeschrieben sind. Lauscht der Tora, ihren Bestimmungen und ihren Geboten, denn dies ist das Wesentliche, das heißt das Hören, nicht die Schlachtopfer. Und er sagt: Wozu mir die Vielzahl eurer Schlachtopfer, sagt der Ewige. Das heißt, stellt euch nicht in eurer Seele vor, dass ihr vor dem ewigen Wohlgefallen mit der Vielzahl der Schlachtopfer finden werdet. Denn er, unser Gott, hat nicht daran gefallen, sondern daran, dass sie seine Worte hören und seiner Tora lauschen. Und wenn ihr kommt, euch vor meinem Angesicht sehen zu lassen, wer hat dies von euren Händen erbeten, meine Höfe zu zertreten? Und wenn ihr sagt, dass die, die zum Wallfahrtsfest kommen, das Gebot, sich zu zeigen, erfüllen, dann erwidere ich eure Worte, dass ich auch an diesem sich sehen lassen kein Gefallen habe, da ihr keine gute Absicht hat und kein Anhaften an diesem Gebot des sich sehen lassens. Und wer hat dies also von euren Händen erbeten, meine Höfe zu zertreten? Also es gibt ein sogenanntes eben ein Gebot des sich sehen lassens. Im Hebräischen klingt das einfacher, als ein einfaches Wort, Raya. Und das geht zurück eigentlich auch hauptsächlich auf zwei Verse. Das eine habe ich in der Fußnote. Einmal Exodus 23, 17, wo es heißt, dreimal im Jahr soll sich jeder deiner Männlichen vor dem Antlitz des Herrn des Ewigen zeigen. Und in Deuteronomium 16, 16 ist es etwas ausführlicher. Dreimal im Jahr soll sich jeder deiner Männlichen vor dem Antlitz des Herrn deines Gottes zeigen, an dem Ort, den er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Hüttenfest. Und er soll sich dem Angesicht des Ewigen nicht leer zeigen. Und aus dem nicht leer zeigen wird auch abgeleitet, dass man nicht nur die Wallfahrt nach Jerusalem machen soll, sondern dass man auch ein Opfer darbringen soll, aus dem Anlass, dass man die Wallfahrt macht. Und das wird dann eben auch das sozusagen das sich sehen lassen Opfer genannt. Und es ist im Text nicht immer, auch jetzt bei Abarbanel, nicht immer ganz klar, ob er die bloße Wallfahrt oder das Wallfahrtsopfer meint. Aber letztlich kommt es in unserem Zusammenhang auf dasselbe heraus. Also das ist sozusagen auch hier die Überlegung, wieso wirft Gott ihnen vor, dass sie sich vor seinem Angesicht sehen lassen, wenn das doch eigentlich ein Gebot ist. Das ist das Problem sozusagen. Und dann heißt es, hört man den Streit meiner Katzen oder kann man das im Hintergrund lassen? Okay, dann sollen sie sich weiter streiten. Also dann heißt es eben, dann erwidere ich euch Worte, dass ich auch an diesem sich sehen lassen kein. Moment, dann gehe ich gerade ja mal die beiden Katzen auseinanderholen. Ja, ich hoffe, dass jetzt auch mit dem Mikrofon wieder passt. Ja, nochmals zu dem Satz. Dann erwidere ich euch Worte, dass ich auch an diesem sich sehen lassen kein Gefallen habe, da ihr keine gute Absicht habt und kein Anhaften an diesem Gebot des sich sehen lassens. Und wer hat dies also von euren Händen erbeten, meine Höfe zu zertreten? Besser ist es für mich, dass ihr nicht kommt und keine Opfer darbringt, als dass ihr kommt, meine Höfe, die sich im Tempel befinden, zu zertreten und sie mit euren Füßen zu verschmutzen, wie die Worte des Propheten Malachi. Wer von euch wird denn die Türen schließen, sodass ihr meinen Altar nicht umsonst erhält? Ich habe keinen Gefallen an euch, sagt der Ewige der Heerscharen, und ein Speiseopfer aus euren Händen will ich nicht. Und bereits unsere Weisen seligen Angedenkens haben erwähnt, dass es dem Menschen verboten ist, zum Tempelberg zu gehen, wenn es nicht um eines Gebots willen ist. Vers 13. Bringt nicht weiter ein nutzloses Speiseopfer. Der Weihrauch ist mir Abscheu. Monat und Schabbat anrufen. Ich kann es nicht. Unrecht und innehalten. Wer die Schlacht- und Brandopfer erwähnt hat, erwähnte er auch die Speiseopfer und sagte als Warnung an sie, dass sie nicht weiter ein nutzloses Speiseopfer bringen sollen, denn da er, gepriesen sei er, kein Wohlgefallen an ihm hat, wäre es ein nutzloses und ungültiges Speiseopfer, da durch dieses Opfer der beabsichtigte Zweck nicht erreicht werden wird. Und daher befahl er ihnen, es nicht vor ihn zu bringen. Und da der Weihrauch zu den erlesensten Formen des Gottesdienstes im Gotteshaus gehört, denn daher wurde er im Tempelgebäude und auf dem goldenen Altar niedergelegt und dargebracht, und die übrigen Opfer wurden draußen auf dem Brandopferaltar dargebracht. Und über den Weihrauch wird gesagt, ein angenehmer Geruch dem Ewigen. Daher sagte er über den Weihrauch, der Weihrauch ist mir Abscheu. damit sie nicht sagen werden, dass am Schabbat, an dem er von all seinem Werk ruhte, und am Neumondstag, wegen der Erneuerung des Mondes, er sich mit ihnen versöhnen lasse, sagte er, dass es nicht so ist. Siehe, dass der Monat und der Schabbat für ihn nur durch das Anrufen seines Namens angemessen ist. So sagt er, Monat und Schabbat anrufen, und daher, ich kann es nicht, Unrecht und innehalten. Das heißt, ich kann nicht zwei einander entgegengesetzte Dinge ertragen, nämlich das Unrecht der Taten und die Schuld einerseits und ein Innehalten, Aufhören und großes Niedersitzen im Tempel, dass ihr dort innehaltet und sitzt wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt hat. Vers 14. Und er sagte, eure Monate und eure Festzeiten hasst meine Seele, da sie sich versammelten an den Festtagen, die sie sich selbst gemacht hatten, für den Dienst an den fremden Gottheiten, denen sie dienten. Und daher sagte er, eure Monate und eure Festzeiten, die ihr euch selbst gemacht habt. Wie sie beim Kalb sagten, und Aaron rief und sagte, ein Fest dem Ewigen ist morgen. Das ist eine Erklärung Aarons, das ist nicht etwas, was Gott ihm befohlen hat. Diese Festtage hasst meine Seele. Sie sind für mich zur Last geworden und ich bin es müde, sie zu tragen, wie ich sie bisher getragen habe. Und den Schabbat erwähnte er nicht, da die Götzendiener sich nicht selbst einen Schabbat machten, sondern Festzeiten und Monde. Und dadurch weißt du, dass er eure Monate und eure Festzeiten nicht über die Festzeiten des Ewigen, heilige Lesung, sagte, sondern über die Monate und Festzeiten, die sie sich selbst gemacht hatten, sich an ihnen zu versammeln, zu essen und zu trinken und fremden Göttern zu dienen. Und so heißt es im Midrash Tanchuma, im Wochenabschnitt Pinchas 17,1, ein Nichtjude fragte Rabbi Akiva, warum haltet ihr Festzeiten ab? Steht nicht geschrieben, eure Monate und eure Festzeiten hasst meine Seele? Rabbi Akiva sagte zu ihm, wenn es hieße, meine Monate und meine Festzeiten hasst meine Seele, würde ich zustimmen. Aber eure Monate und eure Festzeiten, die Festzeiten, die Jerobeam machte, wie es heißt, und Jerobeam hielt ein Fest im 8. Monat ab, das er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte. Das ist die Erzählung in 1. Könige 12, wo nachdem das Salomonische Reich geteilt wird, also Salomons Sohn Rechabeam es nicht schafft, die Nordstämme zu einigen und Jerobeam eben der König des Nordreiches wird. Und dann heißt es dort, dass Jerobeam sich sagt, wenn meine Untertanen weiter nach Jerusalem die Wallfahrt machen werden, werden sie irgendwann auch wieder dem König in Jerusalem anhängen. Und dann heißt es, dass er zwei goldene Kälber in Bethel und in Dan an der nördlichen und südlichen Grenze seines Königreiches aufstellen lässt und eben dann auch, dass er ein neues Fest einführt, nämlich am 15. Tag des 8. Monats, im Gegensatz zu dem 15. Tag des 7. Monats, was das Sukkot-Laubhüttenfest ist. Heutige Forscher würden sagen, dass das wahrscheinlich ein ganz praktischer Grund war, weil das Klima im nördlichen Teil des Landes etwas kühler ist und die Früchte später reif werden und es daher Sinn macht, das Erntedankfest des Jahres einen Monat später zu feiern. Aber hier wird das natürlich als der Abfall von der Tora gesehen und in jedem Fall eben für unseren Zusammenhang ein Fest, das nicht die Tora gesetzt hat, sondern ein Fest mit einem Termin, den sich Jerobeam, der große Sünder der Bibel, der eben das Davidische Reich zu Fall gebracht hat, aus eigenem Kalkül eingesetzt hat. Also darauf, so wird es hier ausgelegt, bezieht sich diese Formulierung eure Monate und eure Festzeiten. Und dann heißt es weiter, aber jene Festzeiten, also die, die in der Tora sind, werden niemals abgeschafft werden, wie es heißt, dies sind meine Festzeiten. Man kann auch auslegen, dass er Festzeiten und Monate hasst, die die Tora erwähnt, die sie begingen, weil sie nur dazu da waren, sich satt zu essen und als alter Brauch. Aber sie erwähnten an ihnen den Ewigen gar nicht und dienten ihm nicht, denn auch wenn sie an diesen Tagen die Arbeit unterließen, aßen und Wein tranken, schlugen sie einander mit dem Stein und mit der Faust, so dass jene durch sich selbst geheiligten Tage wegen ihrer Taten der Anlass für Schuld und Sünden waren und sie zu Kupplern geworden sind. Und daher sagte er, dass seine Seele sie hasst. Und damit ist die fünfte Frage gelöst. Und Jonathan, das ist also die aramäische Übersetzung der Bibel, übersetzte sie zu tragen, als auf Vergebung und Sünde bezogen. Als habe er gesagt, ich bin es müde, für euch zu sühnen, da ihr den ganzen Tag an mir sündigt und ich soll verzeihen. Und nachdem er ihre Opfer beschimpfte und schmähte, sprach er gegen ihre Gebete, denn sie beteten im Tempel und dachten, dass sie damit vor Gott Wohlgefallen finden werden. Und darüber heißt es, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, werde ich mein Auge vor euch verschließen. Das heißt, wenn ihr betet und eure Hände zum Himmel ausbreitet, werde ich nicht auf euch achten und euer Gebet nicht hören. Und das ist es, ist wie es heißt, auch wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht, denn eure Hände sind voller Blut. Das heißt, des Blutes der Getöteten und der Unterdrückten. Denn Bestechung und Unterdrückung wird auch Blut genannt, wie es heißt, aus Not und Gewalttat wird er ihre Seele erlösen. Teuer ist ihr Blut in seinen Augen. Psalm 72, 14. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet und auch wenn ihr das Gebet vermehrt, auf die Priester in ihrem Gebet und dem Ausbreiten ihrer Hände auslegen, bedeutet, eure Hände sind voller Blut, dass die Priester Bestechungen nahmen und die Seelen von Menschen nahmen und der Ankläger wird nicht zum Verteidiger. Also gerade eben dieses Ausbreiten der Hände bezieht sich auf den Priestersegen in Numeri 6, 24 bis 26, wo den Priestern ja befohlen wird, das Volk zu segnen. Und diesen Brauch gibt es bis heute im Synagogengottesdienst, wo diejenigen, die als Nachkommen der Priester gelten, sich vor die Gemeinde stellen, den Gebetsmantel über den Kopf heben und dann eben die Hände ausbreiten, um die Gemeinde zu segnen. Ja, also das wäre die zweite Möglichkeit, das auf die Priester auszulegen. Die allgemeine Aussage ist, dass nicht die Opfer, die Speiseopfer und der Weihrauch und nicht Gebet und die ausgebreiteten Hände der Priester es sind, die der Ewige wählt, wenn nicht die Korrektur der Taten und das Tun der Gebote dazukommen. Und daher sagt er sofort, wascht, läutert euch. Das heißt, ihr müsst euch selbst waschen und läutern vom Schmutz der Taten und Übertretungen und davon ablassen, irgendeinem Menschen Böses zu tun. Denn all dies ist die Läuterung der Seele und ihre Reinigung. Und daher sagte er, wascht, läutert euch in Befehlsform. Und nach der Reinigung bekleidet euch mit Kleidern des Heils und legt den Schmuck der rühmenswerten Eigenschaften an. Das ist es, was er sagt. Lernt, anderen Gutes zu tun, dass das Gegenstück zu lasst ab, Böses zu tun ist. Sucht immer das Gerade und das Recht selbst, wie es Gradlinigkeit ist. Und ich habe jetzt den Ausdruck auf Hebräisch gelassen, weil er zwei Übersetzungsmöglichkeiten anbietet. Aschehu, den Ausgenutzten und Unterdrückten. Ibn Ezra schrieb, dass im Wort Aschehu dass Aleph anstelle des Jud steht. Und dann müsste es heißen Yisheru, das würde heißen, richtet den Ausgenutzten auf. Aber richtiger ist es von dem Ausdruck, denn die Mädchen werden mich glücklich preisen. Das ist als Lea durch ihre Magd der Sohn Ascher geboren wird und sie eben so seinen Namen erklärt. Das ist Yisheruni. Das heißt, er sagt, dass sie den Beraubten, Ausgenutzten glücklich preisen und wiederherstellen werden. Und da die Waise und die Witwe niemanden haben, der am Tor für sie sprechen wird, sagt er, sprecht der Waise recht, streitet für die Witwe. Und man kann, lernt Gutes zu tun, auf die Beschäftigung mit der Tora, die das wahre Gute ist, auslegen, wie es heißt, denn eine gute Lehre habe ich euch gegeben, Sprüche 4,2. Und sucht das Recht auf die geraden und rühmenswerten Eigenschaften. Aber es genügt nicht, dass ihr nur dies selber tut, sondern ihr müsst auch den Ausgenutzten aufrichten und glücklich machen. Und jede Unterdrückung, die jemand anderes ausübt, macht sie gerade, sprecht der Weise recht und streitet für die verwitwete Frau, die keinen Löser hat. Und unsere Weisen seligen Angedenkens legten in der Psikta Rabbati, das ist ein Midrasch zu den Feiertagen und den Schabbatot, diese 10 Warnungen für die Umkehr auf die 10 Tage der Umkehr, also die 10 Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, auf die 10 Verse vom Königtum, zum Gedenken und zum Schofar, auf die 10 Worte, mit denen die Welt erschaffen wurde, und auf die 10 Worte bzw. Gebote aus. Diese Verse zum Königtum, Gedenken und Schofar, das ist Teil der Neujahrsliturgie, in deren Zentrum ja das Blasen des Schofar, des Widderhorns steht. Aber das ist in sehr lange Texte gekleidet, wo eben die erste Gruppe der 10 Verse Texte aus der Tora, den Propheten und den Schriften hat, in dem das Königtum Gottes erwähnt wird. In der zweiten Gruppe wird das Gedenken Gottes an Noach, an Israel, an Isaak bei der Bindung erwähnt. Und dann schließlich noch die dritte Gruppe, wo ein Schofar erwähnt wird. Das sind vor allem auch die Texte von der Offenbarung am Berg Sinai. So hat der Prophet also in diesem zweiten Abschnitt verkündet, dass die Vollkommenheit des Menschen nicht in Opfern und Gebeten liegt, sondern in der Vollkommenheit der Ansichten und der Eigenschaften. Ja, soweit Abarbanel zu dem Text von Jesaja. Dazu Anmerkungen? Frau Herretsch.
Ja, es ist ja so die generelle Aussage, Feste, Riten, Bräuche brauchen Inhalt, brauchen Identität und dass sie nicht aus Routine raus erfolgen oder nur aus Routine. Für mich steckt da drin, lernt Gutes zu tun.
Ja, und ist da sicher eben auch ganz wichtig, dass es sich nicht nur ausschließlich auf die Opfer bezieht, sondern für Gebete letztlich dasselbe gilt. Es sind alles Formen von Riten, die eben auch sinnentleert werden können. Herr Müller?
Ja, ich verstehe nicht ganz, welchen Vorteil hätte ich, wenn ich einen Priester besteche. Wozu besteche ich einen? Was will ich damit erreichen?
Also mein Abrabanel lässt sich da nicht detaillierter aus. Ich denke, es geht eher umgekehrt darum, dass die Priester die Opfernden eventuell bestechen. Also mir fällt da so als Beispiel ein, dass ja am Anfang vom ersten Samuel-Buch, wo die Söhne Elis ja als ziemlich korrupt dargestellt werden, dass sie nicht bereit sind, zu warten, bis die Opfer gekocht sind und sie dann ihren rechtmäßigen Anteil bekommen, sondern verlangen, dass man ihnen schon vorher das Fleisch, das noch gegrillt werden kann, geben. Also das wäre sozusagen, dass Priester für ihren Dienst, den sie eigentlich verpflichtet sind, für alle zu tun, bestimmte Vorteile oder Bestechungsgelder eventuell verlangen. Das ist der Gedanke, dass sie sozusagen nicht einfach sagen, weil wir sind als Priester geboren und als Priester geweiht worden und deswegen ist das unsere Aufgabe, sondern das zu persönlichen Vorteilen zu nutzen. Anne.
Ich habe entweder etwas überlesen oder nicht ganz verstanden. Muss ich den Text sowohl kollektiv lesen als kollektive Schuld, als auch als Schuld des Einzelnen und mit diesen Konsequenzen? Gibt es also kollektive Konsequenzen oder nur auf einzelne bezogene Konsequenzen?
Also da wird tatsächlich nicht ausdrücklich darauf eingegangen, aber ich denke, weil es eben die die Worte des Propheten an die Allgemeinheit sind, geht es hier um eine kollektive Schuld, die eben auch mit der Warnung ist, es wird letztlich zur Zerstörung Jerusalems führen, wenn ihr so weitermacht. Aber natürlich gilt es auch für jeden Einzelnen, der zumindest sich selber damit schuldig macht. Und ja, es sind ja letztlich auch ein Kollektiv kann ja nur sündigen, wenn Einzelne darin sündigen. In dem Sinne, denke ich, kann man die beiden, muss man die beiden Dinge auch irgendwo zusammen sehen. Und je mehr Einzelne sündigen, desto schlimmer sieht das Kollektiv aus und können dann auch die Folgen für die Allgemeinheit schlimmer werden. Also in dem Sinne, auch wenn hier die Allgemeinheit angesprochen wird, besteht die Allgemeinheit, denke ich, aus lauter Individuen, wo jeder aufpassen muss, wie er sich verhalten soll. Herr Müller?
Ist nicht aber die Kollektivschuld und die individuelle Schuld, ist das nicht eine Frage der Entwicklung? Weil wir hatten, wenn wir das in der Zeit betrachten, hatten wir doch die individuelle Schuld, die kam erst, als auch der Individualismus überhaupt aufkam. Vorher hatten wir doch etliche, eine lange Zeit lang nur Kollektivschuld. Weil immer gesagt wurde, was der Einzelne tut, trägt das ganze Volk. Und das ist nun mal eine Kollektivsache.
So in dem Sinne kann man wahrscheinlich schon sagen, dass das wirklich die alte Tradition ist. Aber wir haben ja auch schon beim letzten, das heißt nicht, dass man nicht aber doch auf die Taten des Einzelnen guckt und sich auch jeder Einzelne mit seinen Taten auseinandersetzen muss, wozu wir ja auch letztes Mal an den Beispielen für das Sündopfer auch. Das Sündopfer ist ja jemand, was jemand als Einzelner darbringt für bestimmte Übertretungen, die er oder sie begangen hat. Und in dem Sinne hat also auch schon die Tora dieses Bewusstsein, dass ein Einzelner sündigen kann. Und ich denke, was eben im Unterschied zu dem heutigen Individualismus stärker ist, dass man wirklich davon ausgeht, die Sünde eines Einzelnen schadet dem ganzen Kollektiv und kann sich da weiter ausweiten. Und vielleicht sind wir inzwischen auch in der Postmoderne schon so weit, dass wir sagen, dass man das vielleicht nicht fatalistisch sehen würde, aber schon auch sagt, dass Taten von Einzelnen natürlich sich auf die Gemeinschaft auswirken können, je nachdem, wie groß deren Einfluss ist oder ja auch Schaden, der heute der Umwelt zugefügt wird. Da sind Dinge, die die jetzige Generation tut, werden sich auf die folgende auswirken. Das ist überhaupt keine Frage von, ob man sowas moralisch so sehen will, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass das so passieren wird. Ja. Anita?
Mir ist gerade noch eine Parallelstelle sozusagen im Zweiten Testament aufgefallen oder in den Sinn gekommen, wenn Jesus sagt, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe doch vor dem Altar liegen, gehe und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, im Grunde genommen die Konsequenz aus dieser Opferkritik, oder?
Ja, das wäre jetzt sozusagen ein sehr, sehr individueller Fall, aber es geht genau in die Richtung, denke ich. Dass ein Opfer, das man einfach nur pro forma darbringt, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht in Ordnung sind, wertlos ist und besser nicht stattfinden sollte. Und da kann man sicher, gerade zu diesem Thema, kann man im Neuen Testament sicher viele Anknüpfungspunkte finden, zu dem, was wir hier in diesen prophetischen Texten, haben. Aber auch da vielleicht nochmal wichtig zu sehen, wie stark das eigentlich schon in der biblischen Tradition ist und auch dann von den jüdischen Kommentatoren durchaus sehr ernst gemeint wird. Und es ist schon auch ein Problem, also was die Opfer angeht, ist es ja heute nicht mehr relevant im Judentum. Aber die Frage der Gebete ist natürlich ja da. Und da habe ich auch mal einen Text von Moshe Greenberg, Professor für Bibel und konservativer Rabbiner, gelesen, der auch sagt, eigentlich hat das Judentum jahrhundertelang das Problem gehabt, dass eigentlich die einzigen Gebote, die man ausüben konnte, die kultischen Gebote waren eben zu beten, wie es sich gehört, die Feiertage einzuhalten, die Eheschließung, sonstige Lebensriten, so wie es vorgeschrieben ist, einzuhalten. Und das ist zwar alles an und für sich gut, aber man hatte eben, da man unter Gesetzgebung von anderen lebte, eigentlich nicht die Möglichkeit, die restlichen Gebote der Tora auf demselben Niveau zu erfüllen, und dass das vielleicht etwas ist, was wir bis heute mitschleppen, dass wir uns zu schnell damit zufrieden geben. Ja, jemand ist doch ein guter Jude, wenn er zu den richtigen Tageszeiten betet und den Schabbat einhält. Und da ist es sicher, und das ist sicher auch ein Beitrag der Reformbewegung ab dem 19. Jahrhundert, die nochmal diese ethischen, zwischenmenschlichen Gebote stark hervorgehoben hat, obwohl auch die Rabbinen, die durchaus stark betonen, auch ähnlich zu dem Text, den du gerade aus dem Neuen Testament zitiert hast, heißt es ja auch, dass der Yom Kippur Sünden zwischen Gott und zwischen den Menschen und Gott zwar sühnt, aber Sünden zwischen den Menschen und seinen Mitmenschen, nur wenn man vorher zum Mitmenschen hingegangen ist und sich entschuldigt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sühnt der Yom Kippur auch nicht, sagt man. Das sind doch sehr ähnliche Gedanken. Herr Müller?
Ich glaube, wir verbinden zu sehr und zu stark Opfer immer mit Sünde. Das heißt also, meiner Ansicht nach ist der ursprüngliche und essentielle Zweck eines Opfers ist zunächst die Herstellung einer Kommunikation. Das heißt also, ich will mit Gott in Verbindung treten. Und das andere kommt automatisch hinterher. Ich muss nicht sagen hier, ich habe gesündigt, also spreche ich Gott an. Das muss nicht sein. Warum?
Nein, das hatten wir ja auch letztes Mal gesehen. Da hatten wir ja eigentlich gesehen, die Brandopfer, dass das Opfer sind, die jemand bringt, weil er sich Gott nähern will und sich sozusagen ganz Gott unterstellen will. Wir hatten von den Friedensopfern gesprochen, die genau das, was Sie gerade gesagt haben, den Kontakt zwischen Mensch und Gott herstellen. Also das steht neben den Sündopfern. Ich glaube, dass es einfach hier der Kontext ist, weil es eben um sündige Menschen geht, die Opfer darbringen, dass darum hier dieser Sündaspekt der Opfer hervorgehoben wird. Aber eigentlich würde das auch für Brandopfer oder für die Friedensopfer gelten, denn was macht es für einen Sinn, sozusagen, dass jemand mit Enthusiasmus sagt, ich bringe jetzt ein Opfer dar, um mit Gott in Beziehung zu sein, wenn alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen in Unordnung sind und nicht den Geboten Gottes widersprechen? Also auch auf dem Fall würde man sagen, dass das ein sinnloses Opfer ist dann, auch wenn das hier nicht im Vordergrund steht. Aber es ist eine allgemeine Ritenkritik, wie ja auch eben dann nach dem Opfer auch das Gebet spezifisch erwähnt wird. Also eigentlich jeder Versuch, in Kommunikation mit Gott zu treten, der irgendwie automatisch geht und der nicht mit dem eigenen Leben zu tun hat, ist problematisch. Ja, ich habe zu dem Text von Jesaja auch noch einen moderneren Text von Yair Hoffmann, auch inzwischen schon verstorben, war Professor für Bibel an der Universität Tel Aviv, in der Kommentarreihe zur Bibel, Die Welt der Bibel im Band zu Jesaja, hat er da einen kurzen Abschnitt eben vor diesen Versen in Kapitel 1 über Jesaja und der Kult. In diesen Versen stellt Jesaja den Opferdienst des Volkes dessen gesellschaftlichen Sünden gegenüber und stellt entschieden fest, bringt nicht weiter ein nutzloses Speiseopfer. Er ist nicht der einzige Prophet, der den Kult als Wert in sich ablehnt. In einer noch schärferen Formulierung sagt Amos, das ist der Text, den wir uns gleich ein bisschen ausführlicher ansehen, ich hasse eure Feste, habe genug von ihnen und werde bei euren Festversammlungen nicht riechen. Habt ihr mir etwa Schlacht- und Speiseopfer in der Wüste dargebracht, 40 Jahre lang, Haus Israel? Eine ähnliche Sprache findet sich bei Jeremia 7,22. Denn ich habe zu euren Vätern nicht gesprochen und ihnen nicht befohlen, an dem Tag, an dem ich sie aus dem Land Ägypten herausgeholt habe, hinsichtlich von Brand- und Schlachtopfern. Aber im Verhältnis Jesajas zum Kult und in dem Jeremia Amos zeigt sich ein interessanter Unterschied. Während diese nicht nur den Kult ablehnen, sondern auch den besonderen Status der verschiedenen Tempel, Amos hinsichtlich der Tempel von Bet-El und Gilgal, siehe Amos 5,5, Jeremia hinsichtlich des Jerusalemer Tempels, sticht bei Jesaja eine Unterscheidung zwischen Kult und Tempel hervor. Hier lehnt er den entstellten Kult ab, der ohne Umkehr, sondern als Ersatz für die Umkehr kommt. Aber dies hindert den Propheten nicht daran, in vielen Versen den besonderen Status des Tempelbergs und des Tempels zu betonen, deren Wert von den Taten, die das Volk verübt, völlig unabhängig ist. Belege dafür sind die Berufungsvision, die in den Tempel eingebunden ist, wo Jesaja eben die Begegnung mit Gott im Tempel, der ein irdischer und ein himmlischer Tempel gleichzeitig ist, hat, und die Vision der letzten Tage, die den Status des Tempelbergs betont. Da haben wir in 2,1 bis 4, und es wird sein, am Ende der Tage, der Berg des Hauses des Ewigen wird dastehen an der Spitze der Berge und sich über die Hügel erheben, und alle Völker werden zu ihm strömen, denn aus Zion geht die Torah aus und das Wort des Ewigen aus Jerusalem. Und es folgen dann die berühmten Worte, und es wird nicht mehr ein Volk gegen das andere das Schwert erheben. Und in 11,9, und sie werden nichts Böses tun und nichts verderben auf meinem ganzen heiligen Berg, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Ewigen, wie Wasser das Meer bedeckt. Obwohl es in seiner Prophetie einerlei besondere Betonung des Kultes des Ewigen gibt und er ihn in unserem Abschnitt sogar ablehnt, liegt darin also keine Verringerung des Status des Tempels in der Lehre des Propheten. Es scheint, dass es so auch mit seinem Verhältnis zu Jerusalem selbst ist. Die Sünde ihrer Einwohner verringert den besonderen Status, den die Stadt in der Auffassung Jesajas hat, nicht. Das spielt vielleicht auch gerade eine Rolle in den Kapiteln, die von der Belagerung Jerusalems durch die Assyrer erzählen, wo ja der Feldherr Sancheribs den Jerusalemern sagt, ihr habt doch schon gesehen, wie auch die anderen Götter ihre Städte nicht schützen konnten und so. Warum glaubt ihr, dass euer Gott eure Stadt schützen kann? Und dann der König Hiskia im Auftrag Jesajas sagen lässt, die Tochter Zion, also die Verkörperung von Jerusalem, spottet dir und sie wird im Grunde genommen gerettet werden. Und es war vermutlich auch diese Erfahrung 701, als Jerusalem wirklich in letzter Sekunde von der assyrischen Belagerung gerettet worden ist, während wohl das ganze Umland darum zerstört war, dass man das schon als die schützende Hand Gottes über Jerusalem angesehen hat. Und vielleicht muss darum dann auch 100 Jahre später Jeremia betonen, dass das nicht funktioniert und man nicht sicher sein kann, dass man nicht erobert wird, wenn man den Tempel hat oder wenn man in Jerusalem ist. Ja, dazu noch Anmerkungen. Frau Herret.
Ich bin heute vielleicht ein bisschen langsam. Ich bin noch mal bei Opfer und Sühne, also Text davor. Ich finde schon, dass Opfer und Sühne zusammengehören. Gut, man kann theoretisch sagen, dass das Opfer kann auch ohne diese Sühne gegeben werden. Ich würde dann aber nicht von Opfer sprechen, sondern eher von Geschenk.
Darum gibt es ja auch unterschiedliche Bezeichnungen für die Opfer dann. Und tatsächlich in den hebräischen Worten kommt das deutsche Wort Opfer auch nie vor, sondern es sind wirklich völlig unterschiedliche Worte, die da kommen. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich wirklich ist so im allgemeinen menschlichen Bewusstsein wirklich das Gefühl der Sühne des Opfers am stärksten. Das ist natürlich auch in der christlichen Tradition stark verbreitet. Aber es gibt eben auch andere Gaben für Gott, die man dann vielleicht nicht. Ja, ich glaube, weil im Deutschen, das liegt auch am deutschen Wort Opfer, Da kommt eben das Aufopfern mit drin. Das hat das hebräische Wort gar nicht. Das hebräische Wort Korban kommt von der Wurzel sich annähern. Und da, in dem Sinne ist das völlig neutraler und kann dann eben auch in unterschiedliche Richtungen von Dingen, die man Gott darbringt, auch gehen. Herr Müller.
Ja, das deutsche Wort Opfer kommt entweder aus dem lateinischen operari, das heißt ganz einfach handeln oder machen oder tun, oder auch, wie Sie eben sagten, offere, wäre auch ein Ursprung und das heißt darbieten, wirklich darbieten. Ich wollte aber mal zu dem Opfer noch mal die primitiven Religionen dranziehen. Das heißt also, Opfer gibt es in allen Religionen. Und wenn wir da mal einen gemeinsamen Nenner versuchen zu finden, könnte man sagen, dass ein Opfer also vier, vielleicht sogar fünf Zwecke beansprucht oder beinhaltet. Ja, und das ist ein, es kam daher, dass man den Gott oder die Götter mit Speisen versorgt hat. Man hat sie also alimentiert. Dann hat man die Lebenskraft des Opfers, des Tieres, assimiliert, auf sich selbst übernommen, adaptiert. Ja. Dann hat man die Kommunikation mit Gott hergestellt, mit der Gottheit. Ja. Und man wollte dann als letzten Grund vielleicht die Gottheit durch ein Geschenk, wie eben gefallen ist, als Unterstützer heranholen, also um Hilfe bitten. Das sind so die wesentlichen Gedanken beim Opfer in allen Religionen, egal wie man nachher den Ritus dann festlegt.
Ja, das sind sicher zentrale Gedanken, wobei die Tora sicher auch schon versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Also einerseits hören wir davon, dass Gott den Geruch der Opfer riecht. Andererseits wird schon an mehreren Stellen gesagt, ja, brauche ich denn eure Opfer? Muss ich das essen, was ihr mir bringt? Ich kann doch alles, was ich geschaffen habe, essen. Also da wird schon mit diesen Vorstellungen polemisiert und man versucht sie wohl auch eben auch aus solchen Vorstellungen herauszuholen, was natürlich heißt, dass sie da waren, denn sonst müsste man sich nicht mit ihnen auseinandersetzen. Und ich denke auch eben die Frage die Kraft des Opfers irgendwie auf sich zu übertragen, ist auch etwas, was man irgendwie versucht in der Tora zu neutralisieren. Und da gibt es auch, denke ich, in der israelischen Religionsforschung. Es gab Leute wie Jechezkel Kaufmann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegeben, denen eben ganz wichtig war, das Besondere an der israelitischen Religion darzustellen und eben auch so schnell schon zu betonen, wie ein anderes Opferverständnis da wird. Kann man sich drüber streiten. Und,
Ja, wir haben ja leider, sag mal, wir haben ja leider die Frage, warum der Mensch überhaupt opfert, warum er mal damit angefangen hat, das haben wir ja vermieden. Aber wenn ich jetzt in die Tora gucke und lese in der Genesis, das erste Opfer war Kain und Abel. Warum haben die geopfert? Es war weder ein Gebot von Gott, noch, ich weiß nicht, warum haben die angefangen zu opfern?
die Tora sagt es uns nicht ausdrücklich.
Nein, sie
Und wir
sagt
hatten
es
auch
gar
gerade die
nicht.
Frage nicht
Sie
völlig
sagt es gar
vermieden.
nicht.
Wir hatten letztes Mal versucht, ein paar mögliche Antworten darauf zu finden und hatten auch einen Text, der sagte, offensichtlich ist es ein Bedürfnis des Menschen, auch wenn wir das nicht bis ins Letzte erklären können. Denn eben, warum fängt sozusagen die zweite Generation von Menschen fängt schon an, Opfer darzubringen? Und der Midrasch wird später sagen, dass sogar Adam schon geopfert hat. Also es ist irgendwo so, ja, also offensichtlich, während wir heute die Frage stellen, warum macht der Mensch das, war das wohl in alten Texten so selbstverständlich, dass sie die Frage nach dem Warum gar nicht gestellt haben, sondern das als eine Selbstverständlichkeit darstellen. Und da wir die frühen Menschen nicht mehr fragen können, wird da einiges an Rätsel, glaube ich, bleiben.
Wir rätseln an allem, was wir glauben, dass die alten Menschen getan haben.
Richtig, dass
Das ist ja
uns
unglaublich.
keiner direkt erzählen kann.
Ja.
Gut, ich glaube, dann schauen wir uns mal den Kommentar von Abarbanel zu Amos 5, 18 bis 27 an. Amos war ein paar Jahrzehnte vor Jesaja. Ja, wo ich hier noch vielleicht in der Nebenbemerkung sagen kann, während bei Figuren wie Mose oder selbst Josua die Frage, ob sie historisch waren, letztlich irgendwo müßig ist. Also wir werden es nicht beweisen können. Bei den Propheten geht man grundsätzlich schon davon aus, dass es Männer dieses Namens gegeben hat. Auch, wir haben ja auch normalerweise auch keine weiteren biografischen Details über sie, aber dass sie keine Erfindungen sind, geht man schon von aus. Und Amos gilt eigentlich als der älteste Schriftprophet, also als der erste, von dem wir ein Buch vorliegen haben. Ihm geht etwa 100 Jahre voraus Elia, der lange Elia-Zyklus im ersten Königsbuch, der ja eben ein ganz starker Kritiker des Königs Ahab ist. Aber Elia hat nur eine mündliche Verkündigung von Elia liegt uns nicht schriftlich vor. Und bei Amos ist dann der Übergang eben auch da zu Aussprüchen von ihm, die aufgeschrieben worden sind und sicher auch später dann weiter redigiert, vielleicht auch aktualisiert worden sind. Und Amos eben im Gegensatz zu Jesaja im Nordreich, obwohl er selber wohl aus Juda stammte, als sein Heimatort wird Tekoa in der Nähe von Bethlehem angegeben, aber er hat seine Prophetien im Nordreich ausgesprochen und eben auch wenige Jahrzehnte bevor im Jahre 722 das Nordreich von den Assyrern zerstört bzw. erobert wurde. Und gerade auch unter der langen Herrschaft des Königs Jerobeams des Zweiten, also nicht des Gründers des Nordreiches, sondern des Namensvetters, der etwa 40 Jahre regiert hat und wo das wohl auch wirtschaftlich gesehen wohl eine sehr erfolgreiche Zeit war, aber natürlich nicht aus dem Blickwinkel der Bibel, was das Einhalten der Tora und die moralische Qualität angeht. Also das ist der Hintergrund, dass wir also in einer Zeit sind, wo das Nordreich noch relativ stark ist, aber schon die assyrische Bedrohung irgendwo im Hintergrund steht. Und es auch eine Feindschaft eben zwischen dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda gibt, die ja auch, wie es in den Königsbüchern berichtet wird, immer mal wieder Krieg gegeneinander geführt haben. Ja, also der uns interessierende Text fängt eigentlich mit Vers 18 an. Weh, die ihr den Tag des Ewigen begehrt. Die Ausleger legten die, die den Tag des Ewigen begehren, auf das aus, was Jesaja sagte in Jesaja 5,19. Die sagen, er beeile sich, beschleunige sein Tun. Dass die Kinder Israels, dass sie den Worten des Propheten nicht glaubten, sagten, wer gebe es, es möge doch schnell kommen, was er bestimmt hat, und dann werden wir wissen, ob das Wort des Ewigen in seinem Mund ist und dass dies gemeint ist mit, die ihr den Tag des Ewigen begehrt. Das ist nach dem Wortsinn der Schrift nicht richtig, sondern es scheint mir, dass dieser Abschnitt über die Leute Judas und Jerusalems gesagt wurde, die wegen ihres Hasses gegen das Haus Israel das Kommen des Tages begehrten, den der Ewige, gepriesen sei er, ihnen bestimmt hat, ihren Fall zu sehen. Und daher hat der Prophet sie darüber zurechtgewiesen, indem er sagte, weh, die ihr den Tag des Ewigen begehrt. Das heißt, dass das Böse über Israel komme, wie ich es bestimmt habe. Denn welchen Gewinn werdet ihr Judäer haben, dass ein Tag der Bedrängnis und der Zurechtweisung dieser Tag über sie komme, denn er ist Dunkelheit und nicht Licht. Das heißt, Dunkelheit wird im Haus Israels sein und euch wird kein Licht sein, sondern ihr werdet sein, wie ein Mensch vor dem Löwen flieht und obwohl er vor ihm gerettet wurde, danach der Bär ihn traf und er von Bedrängnis zu Bedrängnis kam. Und nachdem er vor dem Bären gerettet wurde, kam er in das Haus, um sich dort zu verbergen. Und als er seine Hand auf die Wand stützt, beißt ihn die Schlange. Und er wird also keine Zuflucht haben. So wird es im Falle dieses Volkes sein, dass, indem der Tag des ewigen Israel Finsternis bringt, Juda kein Licht sein wird. Denn danach wird Dunkelheit über das Königreich Juda kommen und kein heller Schein für es. Und die Absicht in dem Gleichnis vom Löwen, vom Bären und von der Schlange ist es, zu verkünden, dass der Tag der Strafe für die Stämme Finsternis sein wird und nicht Licht in ihrem Exil, in dem sie lange bleiben werden durch Assyrien. Aber das Königreich Juda wird von einem Bösen zum anderen gehen. Einmal wegen des Löwen, der Nebukadnezar ist, einmal wegen des Bären, der Persien und Medien ist, und einmal durch Griechenland, dessen Herrschaft zur Zeit des Tempels war, und einmal durch Edom, das die flüchtige Schlange ist, die nicht auf die Stimme von Beschwörungen hören wird. So erläuterten sie, dass diese Verse über das Königreich Juda und Jerusalem gesagt wurden. Und daher heißt es weiter gegen sie: Ich hasse eure Feste, habe genug von ihnen. Das heißt, denkt ihr, dass, weil ihr dreimal im Jahr an euren Festen zu mir wallfahrtet und wegen eurer Opfer und den Liedern und dem Musizieren der Leviten, dass sie in meinem Haus angestimmt haben, ich euch vergeben werde? Es wird nicht so sein, denn ich habe genug von euren Festen, an denen ihr zur Wallfahrt hinaufkommt, und werde bei euren Festversammlungen, das sind die Azrotechem, nicht riechen. Dies sind die Festopfer, bei denen sie im Haus des Ewigen innehielten und standen und sie dargebracht haben. Und es kommt von dem Ausdruck, Azeret sei euch, in Numeri, also stelle ich das Innehalten, Anhalten, um eben ein Fest zu halten, steckt da drin. Denn wenn ihr mir Brandopfer darbringt und eure Speiseopfer, das heißt, an jenen Tagen eurer Feste, wisset, ja wisset, dass ich keinen Gefallen an ihnen habe. Und ebenso werde ich auf Shelem Miriechem nicht schauen. Shelem ist ein Gesamtbegriff für Schlamim. Das ist eigentlich vielleicht das einzige Mal, dass dieses Wort für Friedensopfer im Singular vorkommt. Und Miriechem ist das gemästete Vieh. Und es soll gesagt werden, dass selbst wenn die Opfer vom Erlesenen sind, ich nicht auf sie schauen werde und keinen Gefallen an ihnen haben werde. Und gegen die Lieder und die Musik, die im Tempel rezitiert wurden, sagte er: Nimm von mir weg die Masse deiner Lieder. Denn da viele Leviten Sänger waren, wird von ihnen als Masse gesprochen. Und so sagte er auch hinsichtlich des Musizierens. Und das Musizieren deiner Harfen werde ich nicht hören. Vers 24. Und die Absicht seiner Worte, und es ströme wie Wasser das Recht, das heißt das Recht, das ihr in Besitz genommen und weggenommen habt, strömt zwischen euch und hört nicht auf, wie die hervorsprudelnden Wasser, die strömen und nicht aufhören, als würdest du es von den Wassern der Meere und der Flüsse sagen. Und weiter heißt es, und Gerechtigkeit wie ein nicht versiegender Bach. Vers 25. Und er legte ihnen ein Argument vor, um zu beweisen, dass er an Güte, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit gefallen hat, und nicht an Schlachtopfern, indem er sagt: Habt ihr mir etwa Schlacht- und Speiseopfer in der Wüste dargebracht, 40 Jahre lang, Haus Israel? Und er sagte etwa als Ausdruck der Verwunderung, als sage er: Habt ihr mir etwa Schlacht- und Speiseopfer in der Wüste dargebracht, 40 Jahre lang, die ihr dort gegangen seid? Und er sagte dies, da Israel am Sinai das tägliche Brandopfer darbrachte, vom ersten Nisan des zweiten Jahres an, als die Wohnstätte errichtet wurde, so wird es am Ende von Exodus berichtet, bis zum 20. Tag des zweiten Monats des zweiten Jahres, als sie vom Sinai aufbrachen, und dies waren etwa 50 Tage. Denn solange sie am Sinai waren, waren sie in der Nähe besiedelten Landes und hatten Fleisch und Wein für das Trankopfer, aber nachdem sie von dort aufbrachen und in ein wüstes und ödes Land kamen, gab es keine Weide für ihr Vieh und keinen Wein. Und daher ging ihnen Fleisch und Wein aus. Und sie brachten in der Wüste keine Schlacht- und Speiseopfer dar. Die allgemeine Aussage ist, dass, als er sie viele Jahre durch die Wüste führte, sie vor ihm, gepriesen sei er, keine Brand- und Schlachtopfer darbrachten. Er befahl ihnen nur, Recht zu tun, und dies in dem Sinn dessen, was Jeremia sagte: Denn ich habe zu euren Vätern nicht gesprochen und ihnen nicht befohlen an dem Tag, an dem ich sie aus dem Land Ägypten herausgeholt habe, hinsichtlich Brand- und Schlachtopfer. Soweit Abarbanel zu dem Text von Amos. Dazu Anmerkungen? Frau Krüger-Dürren?
Es gibt ja natürlich auch die Rückwirkung, dass durch Gebete und Lieder und Musizieren eine Umkehr eingeleitet werden kann. Und dass die Menschen zur Besinnung kommen über den Kult, den sie eigentlich ursprünglich aus Gewohnheit begehen, aber dass sie dann trotzdem, dass es trotzdem zum Guten führen kann. Und dieser Gedanke, der kommt hier gar nicht auf.
Ja, ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, der also auch sicher eine Möglichkeit, die da ist und die vielleicht sogar der Idealfall von Opfern oder von Gebeten ist. Das kommt hier wirklich nicht, weil es hier eben sozusagen der Fokus ist auf Opfer, die in der falschen Gesinnung dargebracht werden. Daher kommt dieser Gedanke nicht. Aber vielleicht könnte man sagen, ja, warum gibt es überhaupt die Opfer? Warum gibt es Gebete? Dass das schon irgendwo auch der Gedanke ist, dass sie den Menschen eben helfen sollen, Gott näher zu kommen und sich klarzumachen, wie er richtig handeln soll. Das wäre, ja, ich denke, das wäre eine gute sozusagen eine Gegenüberstellung, vielleicht so die zwei Enden, zwischen denen sich Opfergottesdienst bewegen kann. Dass er einerseits völlig verdorben ist und wertlos wird und dem gegenüber wäre der Idealfall, dass er eben gerade den Menschen ja vielleicht ein Lied oder irgendeine Handlung einen plötzlich ins Herz treffen kann und dazu bringen kann, sich plötzlich anders zu verhalten. Das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Ja.
Danke.
Gut, dann denke ich, können wir uns noch den Text zu Micha ansehen. Micha als Zeitgenosse Jesajas und auch im Königreich Juda tätig. Da finden sich auch gar nicht mal so wenig Parallelen zwischen Jesaja und Micha. Und Herr, hier sind hier nur drei kurze Verse, eigentlich die kommen aus dem Kontext, der, glaube ich, auch irgendwo in der christlichen Liturgie mal benutzt wird. Was habe ich dir getan, mein Volk, sozusagen, dass du mir nicht treu bist? Das sind diese die Verse, die auch in der alten kirchlichen Tradition oft sehr antijüdisch ausgelegt worden sind. Nach diesen Worten kommt Micha also zu der Frage, ja, sagen, der richtige Gottesdienst ist. Und er geht eben nochmal auf den Vers in 6,3 zurück, da er sagte, antworte mir, dass Israel antworte und ihm sage, sagt der Prophet im Namen Israels, also wird sozusagen der Sprecher für das Volk, womit trete ich an den Ewigen heran? Das heißt, womit versöhne ich Gott und beuge mich vor dem Gott der Höhe? Das heißt, werde ich mich vor ihm beugen und niederwerfen, wie es jemand tut, der seinem Herrn eine Gabe darbringt? Soll ich mit Brandopfern an ihn herantreten? Und sie werden von einjährigen Kälbern sein, die die besten und erlesensten sind? Oder wird der Ewige Gefallen haben an Tausenden von Widdern oder an einer Vielzahl von Strömen von Öl für die Speiseopfer? Oder wird er wollen, dass ich meinen Erstgeborenen für meine Sünde gebe? Das heißt, dass ein Vieh- und Speiseopfer mir nicht reichen wird, sondern nur das Darbringen eines Brand- und Schlachtopfers von meinem Sohn und der Frucht meines Leibes, um die Sünde meiner Seele zu sühnen. Und hier bringt er jetzt die drei Worte, die im Hebräischen für Formen von Sünde gebracht werden, dass ich für den Frevel, Pescha, der größer als Schuld, Avon ist, den geliebteren erstgeborenen Sohn gebe. und für die Sünde, Chatat, die das Kleinere ist, die Frucht meines Leibes, die kein Erstgeborener ist und mir nicht so wichtig ist. Und er sagte all dies, um mitzuteilen, dass es nach dem strengen Recht möglich wäre, dass man den törichten Knecht, der gegen seinen König, den das absolute gute Tat, rebelliert hat, verachten, ja verachten wird, selbst wenn er das ganze Vermögen seines Hauses, seine Söhne und seine Töchter gebe, um seine Sünde zu sühnen. Und manche legen, soll ich meinen Erstgeborenen als meine Sünde geben, aus, wenn ich sage, dass ich meinen Erstgeborenen gebe und ihn als Brandopfer darbringe, wird dies meine Sünde sein. Denn dies ist Schandtat und kriminelle Schuld. Und es ist daher nicht angemessen, dies zu tun. Und wenn ich die Frucht meines Leibes zum Schlachtopfer und Opfer bringe, wird dies die Sünde meiner Seele sein. Und wie kann ich dieses große Böse tun? Als sage er, siehe, all dies ist nicht angemessen, dass der Ewige befehle, es zu tun, um seinem Volk zu vergeben und zu verzeihen. Der Ewige hat nicht all dies gewählt, um seinen Dienern seinen Dienst nicht zu schwer zu machen. Und er befahl ihnen nur leichte Dinge, die der Mensch tun soll und durch die er lebt. Und daher antwortete der Prophet auf die Worte des Volkes, indem er sagte, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Das heißt, du Mensch, sieh, dass deine Angelegenheiten gut und angenehm sind. Denn dem Verstand nach wäre es angemessen gewesen, dass du Brandopfer, Schlachtopfer, Speiseopfer und Opfer der Söhne und Töchter darbringst, um deinen Schöpfer zu versöhnen. Aber der Heilige, gepriesen sei er, hat dir, Menschensohn, bereits gesagt, was gut ist. Das heißt, was das in seinen Augen gute Tun ist, und was der Ewige von dir zu tun fordert. Und dies ist die Unterwerfung unter seine Gebote, wie die Aussage des Propheten Samuel. Siehe, Hören ist besser als Schlachtopfer. Nochmal der Text im Zusammenhang der Vernichtung von Amalek. Und er erläuterte, dass dies in den konkreten Geboten ist, Recht zu tun. Und dies ist zwischen dem Menschen und seinem Nächsten wie Vermögensschaden und körperlicher Schaden und andere Dinge. Und die Inzestvergehen gehören dazu, denn auch über sie heißt es, tut man Rechtsvorschriften. Und auch Liebe zur Güte, da, wo der Mensch über das Vorgeschriebene hinausgehen muss. Und es ist ebenso in den Glaubensvorstellungen. Gehe in Bescheidenheit mit deinem Gott. Das heißt, in deinem Herzen und in deiner Seele, die das Verborgene und Bescheidene sind, das der Mensch nicht sieht. Geh mit deinem Gott im Glauben an seine Tora, seine Treue und seine Liebe. Nicht nur im Offenkundigen und im Opfer verlasse dich auf deinen Glauben, sondern in deinem Verborgenen und in deiner Bescheidenheit geh hinter dem Ewigen her und hafte ihm an. Ja, soweit Micha, der eigentlich in Vers 8 so wirklich ein Programm gibt, wie ein Mensch anständig leben kann und das eben den Opfern gegenüberstellt. Dazu Anmerkungen. Herr Müller?
Was ist damit gemeint? Da, wo der Mensch über das Vorgeschriebene hinausgehen muss. Was ist das damit gemeint?
Also das eben, es heißt im Vers zunächst ist Recht tun und ja. Dann Liebe zur Güte zu haben. Also Recht tun würde verstanden, eben jedem das zu geben, was ihm zukommt. Und Liebe zur Güte ist noch ein Stück großzügiger zu sein. Das sagt man, eventuell jemandem etwas mehr zugestehen, als man ihm verpflichtet ist, ihm zuzugestehen und überhaupt sozusagen weniger aus Dingen, die nach Rechtsspruch jemandem zugestehen, sondern aus reiner Güte Dinge zu geben. Und ich habe mir schon auch beim Übersetzen aufgefallen, es ist ein vielleicht ein gewisser Widerspruch oder eine Spannung darin, dass es einigerseits heißt, dass man das über das Vorgeschriebene hinausgehen soll, aber das auch als Verpflichtung hinausgehen muss dargestellt wird. Und in dem Sinne, dass vielleicht nicht so eine ganz freiwillige Güte ist, aber der Gedanke, das ist auch ein hebräischer Ausdruck zu sagen, dass man noch sozusagen über das, was das reine Recht fordert, hinausgeht und noch ein Stück großzügiger, gütiger ist. Und das ist eigentlich, was was als dem anderen etwas Gutes zu tun definiert wird.
Ja, und genau das ist es nämlich. Wir kennen doch den Begriff Hidur Mitzwa.
Ja, das ist also sozusagen die Mitzwa noch etwas mit etwas mehr Pracht zu versehen, wobei dieser
Ja.
Ausdruck mehr für kultische Gebote gebraucht wird. Zum Beispiel, dass man, wenn man den Feststrauß für das Laubhüttenfest kauft, dass man nicht nur einen Palmzweig, der allen oder gerade auch den Etrog, die Zitrusfrucht kauft, nicht nur eine, die den Vorschriften entspricht, sondern die auch darüber hinaus besonders schön ist,
Das
kauft.
ist aber nur die
Aber
eine, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist nämlich, Hidur Mitzwa ist eine Sünde. Das heißt, wenn ich eine Mitzwa mehr erfülle, als verlangt wird, dann übertreibe ich schon und das ist wieder negativ.
das ist nicht derselbe Ausdruck Hidur Mitzwa. Es gibt diesen Gedanken, dass man eben der Tora nichts hinzufügen und nichts wegnehmen
Ach so.
darf und dass man und dann durchaus übertreiben, kritisch gesehen werden soll. Aber es gibt, da ist auch ein Ausspruch zu, aber es gibt Dinge, die kein Maß haben, sozusagen, die kann man nicht übertreiben. Und dazu gehören unter anderem Gutes zu tun und Tora zu lernen. Das kann man nicht zu viel tun.
Und was
Also da
kann
gibt's.
man, das ist natürlich eine interessante Frage, was kann ich zu viel tun, wenn ich also statt einem Kalb 25 Kälber opfere?
Also als freiwilliges Opfer wäre das zumindest erlaubt. Es wäre nicht erlaubt, wenn nach dem Festkalender in Numeri was gesagt wird, was zu den einzelnen Feiertagen für die Allgemeinheit die Zahl der Opfer dargebracht wird. Da kann ich nicht sagen, ich möchte statt einem lieber 10 opfern. Das ginge nicht. Das hängt ein bisschen von den unterschiedlichen Kategorien von Geboten ab, aber eben sowohl Gutes tun als Tora studieren, hat keine Grenzen, darf man so
Ja,
viel tun, wie man möchte und kann.
wäre auch unlogisch, ja, natürlich.
Ja.
Aber
Frau
es
Fricke.
geht ja doch dann in den wörtlichen Gehorsam.
Frau Fricke.
Ja, also ich denke aber, dass vielleicht auch ausgesagt wird, dass es bei dem Opfer nicht um Äußerlichkeiten geht. Also nicht um Quantität, Qualität und viel hilft viel oder so, sondern eigentlich ist ja eine innere Bereitschaft, sollte da sein, mit Gott, ja, oder in Demut, sich zu zeigen oder seinen Willen zu tun oder seine Treue oder Güte wahrzunehmen. Ich glaube, das ist der eigentliche Sinn des Opfers. Und ja, ich denke, wenn man als Bittender kommt, dann hilft es schon, wenn man eine Gabe in der Hand hat, das ja. Aber ich denke, eigentlich ist was anderes gefragt, wie
Ja,
zehn
aber
Stiere dann zu opfern.
Frau Fricke, es kommt doch auf die Wertigkeit des Opfers
Nein,
an.
nein.
Nein, gar
Kommt
nicht.
auf das Herz des Menschen an, glaube ich, der opfert. Nicht auf die Wertigkeit dessen, was er bringt. Es gibt in der Bibel die Geschichte von der armen Witwe, die, weiß ich nicht, zwei kleine Geldstücke opfert. Und Jesus sagt, das ist mehr als das, was all die opfern, die ganz viel opfern. Nein, ich glaube, es ist eine innere Einstellung, das Opfer. Und nicht eine Masse. Entschuldigung, dass ich das jetzt so abwertend
Also
sage.
zumindest wurde hier ja an einigen Stellen gesagt, es hilft nichts, wenn man die prächtigsten Tiere als Opfer darbringt. Wenn das Opfer im falschen Geist dargebracht wird, kann man noch so viel und noch so gute Tiere
Ja.
darbringen, ist sinnlos. Und
Das darf aber nicht, es darf nicht fehlerhaft sein.
nein,
Nein.
das ist natürlich sowieso eine Grundbedingung. Das wäre auch mal, das hat jetzt hier die Propheten nicht interessiert. Aber das ist natürlich, es gibt bestimmte Vorschriften, welchen Makel ein Opfer nicht haben kann. Da geht, ich glaube, es ist Malachi, der hat da einen Text drüber, der da vorwirft, dass man mit einem Makel behaftete Tiere zum Opfer bringt. Und das Opfer gilt dann natürlich gleich als ungültig, wenn man, oder wenn man vielleicht auch gerade versucht, ein Tier zu nehmen, das vielleicht schon, also ich denke, in der einen Hinsicht haben Sie recht, Herr Müller, wenn jemand sozusagen absichtlich lieber ein älteres, schwaches Tier, das vielleicht noch gerade in Ordnung ist, aber eben nicht mehr so gut genießbar ist, wie ein jüngeres ist, wäre das wahrscheinlich nicht in Ordnung. Andererseits ist keine Frage, wie im Beispiel, das Sie brachten, Frau Fricke, dass wenn ein Armer etwas gibt, das für ihn ganz viel ist, dass das und eben aus dieser Gesinnung heraus, obwohl man es eigentlich gar nicht leisten kann, etwas geben zu müssen, ist das mehr wert, als wenn ein Reicher ein bisschen was von seinem Reichtum abgibt. Wir haben ja auch heute Abend wirklich nur ein paar zentrale Beispiele. Es gibt eben, wie ich gerade sagte, Malachi, der hat eben diese Kritik an Opfern, die mit einem Makel behaftet sind, die dargebracht werden, und man kann auch eine Menge an anderen Texten hinzufügen. Also es ist, denke ich, schon ganz wichtig, auch weil wir eben einerseits gerade im Buch Levitikus diese ausführlichen Opferschriften haben, aber parallel dazu auch sehr starke, ich denke auch rhetorisch sehr starke prophetische Texte, die haben, die sagen, wie sehr man aufpassen muss, dass die Opfer nicht in die falsche Richtung gehen. War hier nicht gerade noch eine Meldung gewesen irgendwo? Ja, Frau Krüger-Dohm. Frau Krüger-Dohm? Vorhin ging es sehr gut. Weiß nicht, ob Sie noch schnell was in den Chat schreiben möchten.
Entschuldigung, jetzt ist es besser?
Okay, ja, jetzt ist es perfekt.
Okay, ich wollte nur das unterstützen, was Frau Fricke gesagt hat, dass es auf die Gesinnung drauf ankommt. Und diese Gesinnung ist eben eine andere, ob ich besonders viel opfere, aus vollem Herzen, Danksage zum Beispiel, und aus dieser Überschwänglichkeit her auch vielleicht ein ganz riesengroßes Blumengeschenk mache oder was auch immer, Speiseopfer, oder ob ich das tue mit einer gewissen Zweckbindung. Ich will damit etwas erreichen, ich will eine gewisse Manipulation damit durchführen. Da muss doch Gott mir verzeihen, wenn ich jetzt so viel dahin gebe. Und das ist eine andere Motivation, und ich glaube, das richtet sich eben die Kritik an diesem Übermaß richtet sich an die Gesinnung, denke ich.
Ja, das ist sicher auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Dann kommt noch eine Meldung von Herrn Schobes. Ups. Wir haben die Klarstellung gehört, dass der Herr das Opfer eines erstgeborenen Sohnes weder gefordert noch gemeint hat. Hat Abraham vor Isaaks glücklicher Bindung statt Opferung etwas falsch verstanden? Ja, das ist eine Frage, mit der wir uns in der zweiten Reihe der Opfertheologien nochmal befassen wollen. Das sind nämlich eben genau diese Dinge, ob Abraham nicht eigentlich von vornherein hätte wissen müssen, das kann nicht sein. Ich erinnere mich auch gerade spontan, dass Benno Jakob in seinem Kommentar zu Genesis 22, ja, macht das fast schon in einer dramatischen Inszenierung, dass Abraham, wo er das Messer in der Hand hält, begreift, nein, das kann nicht sein, dass Gott das will, und das dann versucht, auch exegetisch zu erklären. Aber dem wollen wir ja noch ganz viel Raum geben, wenn wir uns dann mit der Bindung Isaaks befassen. Das war sozusagen mal ein kleiner Vorspann dazu, den wir jetzt haben. Ja, wenn nicht noch irgendwelche Anmerkungen sind, haben wir erfreulicherweise ohne Alarm die Sitzung zu Ende gebracht, was ja auch schön ist. Und wenn alles gut geht, hoffe ich, dass wir dann in der nächsten Woche weitermachen können.